Ja, ich darf Sie auch alle herzlich begrüßen und willkommen heißen zum Gottesdienst heute Morgen. Vielen Dank, dass ich unter Ihnen sein darf. Ich möchte zuerst ein bisschen berichten über die familiäre Situation. Unsere Tochter Salome, 42 Jahre alt, zwei Kinder und einen lieben Mann. Die Kinder sind 10 und 8 Jahre, sie hat ja Krebs, das wissen Sie. Aber es geht zurzeit außerordentlich gut. Wenn man nicht wüsste, dass sie Krebs hat, würde man es wahrscheinlich gar nicht merken. Sie hat Energie, sie sorgt für den Haushalt, sie kocht, sie wäscht, sie macht Ausflüge mit den Kindern und so weiter, Familie. Also dem Herrn sei Dank, sie hat ja die 12 ziemlich starken Chemotherapien gut hinter sich gebracht, ohne nennenswerte Nebenwirkungen. Dann hat man eine Untersuchung gemacht und die Werte waren recht gut. Und dann hat man angefangen mit einer Immuntherapie und die hat sie anfänglich nicht so gut vertragen. Also das hat man dann an der Haut gemerkt und die Zehen haben sich entzündet und so weiter und so fort. Aber mittlerweile ist das auch eigentlich in den Griff gekommen und die Immuntherapie scheint zu helfen, denn die letzte Untersuchung hat ergeben, also dass der Tumor im Darm anscheinend nicht mehr da ist. Und dann hat sie aber Ableger, sie hat Ableger auf Lunge, Leber und auf Eierstöcke oder Eierstock. Und man sieht etwas, aber die Ärzte vermuten, dass das totes Gewebe sei. So ist das jetzt medizinisch gesprochen. Wir hoffen weiter auf den Herrn und beten weiter. Und ja, die Ältesten haben ja damals auch mit ihr gebetet, als sie anfing, dann die Chemotherapie zu machen. Und wir glauben einfach, dass der Herr es wohlgemacht hat. Sie selber nimmt es erstaunlich locker. Das Umfeld nimmt es schwerer als sie selber. Die sagt, ja gut, ich würde gerne noch meine Kinder ein bisschen aufwachsen sehen und so weiter. Aber wenn der Herr anders sieht, ja, dann nehme ich das auch so aus seiner Hand. Das ist ganz erstaunlich, ja. Ja, das ist unsere Tochter. Dann bin ich gefragt worden, wie es mir geht, jetzt wegen meinen Augen. Sie sehen, ich habe die Brille oben und unten. Ich habe ja links eine Netzhauterkrankung und darum sehe ich links nur noch 50%. Jetzt mussten aber beide Augen operiert werden. Auch an grauen Sternen hat man zuerst das linke Auge gemacht. Das hat nicht so viel gebracht. Hat man mir aber auch gesagt, weil ich eben diese Netzhauterkrankung habe. Und letzten Montag hat man das rechte Auge operiert und das ist eigentlich sehr gut geworden. Ich sehe jetzt rechts, also praktisch wieder 100%. Aber dadurch, dass ich links nur 50% sehe und dann geht das irgendwie so ein bisschen so ineinander über, da habe ich den Eindruck, ich sehe insgesamt jetzt nur 75%. Also eine einfache Rechnung. Ja. So kommt mir das vor. Und ich muss jetzt, weil ich in die Ferne relativ wieder gut sehe, aber lesen, da brauche ich dann eine Brille, da bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, wenn ich dann immer mal wieder so mache. Ja. Okay, das war's. Das andere, ja, nächste Woche Sonntag ist ja der erste Advent und da habe ich das Thema der Adventbereiter. Und da ich jetzt noch einige Dienste vor mir habe und ich wahrscheinlich jetzt in der nächsten Woche auch nochmal weg muss Richtung Erfurt, musste ich mich vorbereiten, damit ich das alles in die Reihe kriege und dann habe ich auch noch Gebetsstunde nächste Woche. Und da habe ich gedacht, ich verkündige das Thema schon mal hier. Ja, das ist für mich eine Übung. Und ja, dann haben Sie es eher gehört als die in der Zionshalle. Ich weiß nicht, ob Sie es dann nochmal hören wollen. Also einfach der Adventbereiter. Und ich hoffe, ich habe heute Morgen gehört, Florian hat gesagt, hier gibt es Aufsteller. Ne? Aufsteller in der Gemeinde, das ist ja toll, die hier Tische und Stühle stellen. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch so ein Aufsteller sein darf, geistlich gesehen. Ja, dass wir uns ein bisschen orientieren und aufrichten. Und zwar der Adventbereiter, da denke ich an eine Person und das ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war ja der erste Adventbereiter. Ja, Advent heißt ja Ankunft und damals ist der Herr Jesus das erste Mal gekommen und Johannes der Täufer war der Vorbereiter für das erste Kommen Jesu. Er hat ihm den Weg geebnet. Und da lesen wir, im Lukas-Evangelium 1, 76 und 77 über die bevorstehende Geburt Johannes des Täufers. Und du aber, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und seinen Weg bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden. Das war Johannes der Täufer. Und also, er war der erste Adventbereiter für Jesus Christus. Und die Gemeinde heute, so wie wir jetzt hier sitzen, ja, wir sollen eigentlich auch Adventbereiter sein, und zwar in Bezug auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und da ist die große Frage, mache ich da mit, stecke ich da drin? Also bei Johannes ging es um die erste Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, und bei der Gemeinde geht es um die zweite Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und darum habe ich mir gedacht, Mensch, ich glaube, wir können das ein oder andere von Johannes dem Täufer lernen. Ja? So wie er damals den ersten Advent vorbereitete und so wie er agierte und wie er so auch dem Herrn hingegeben lebte, etc., etc., so dürfen wir von ihm lernen und das ja als Beispiel für uns nehmen, dass wir doch auch solche Adventbereiter sein werden. Ich habe 7 Beispiele rausgesucht. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt alle schaffen wegen der Zeit, aber wir gucken mal. Ja? Wir können ja mal zwischendrin aufhören und dann weitermachen. Ja. Also, das erste ist seine Berufung. Die Berufung des Johannes des Täufers, da lesen wir in Johannes Evangelium Kapitel 1, 6 und 7. Da war ein Mensch von Gott gesandt. Boom. Von Gott gesandt. Herrlich. Ja, nicht von Herodes gesandt, nicht von Cäsar, Kaiser Augustus. Kann man alle vergessen. Von Gott gesandt. Sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeugte, damit alle durch ihn glaubten. Man kann für das Wort Gesandter, da war ein Mensch von Gott gesandt, da kann man auch Botschafter einsetzen. Manche Bibelübersetzungen tun das sogar. Ja? Die nehmen für das Wort gesendet, Gesandter auch das Wort Botschafter. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, sagt Paulus. Andere Übersetzungen sagen, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Also es ist beides eigentlich das Gleiche. Ja, was tut denn ein Botschafter? Was ist die Aufgabe eines Botschafters, eines Gesandten? Er vertritt sein Land und die Interessen seines Landes im Ausland. Ist doch so, nicht wahr? Der deutsche Botschafter, was weiß ich, in Ägypten, der vertritt dort die Schweiz. Und dem ist es relativ egal, was die Ägypter dazu sagen. Dem ist auch egal, dass die Ägypter, ich sage jetzt einmal, zum größten Teil Muslime sind. Ja? Er vertritt die Interessen seines Staates in einem anderen Land. Er redet nur für seine Regierung. Nicht mal unbedingt das eigene, sondern er vertritt auch da, auch im Reden, in den Ansprachen, die er halten muss, er vertritt ganz und gar seine Heimat, seine Regierung, sein Land, das repräsentiert er und das tut er kompromisslos. Und selbst wenn ihm Feindschaft entgegengebracht wird, ja, oder Missverständnis, dann ist ihm das egal. Er lässt sich nicht beeinflussen in einem anderen Land von deren Kultur und von deren, was weiß ich, Religion oder von deren politischen Forderungen und Systemen und so weiter und so fort. Nein, er vertritt sein Land. Er könnte im Kommunismus sein, irgendwo in Nordkorea, ja, aber er wird nicht dem, wie heißt er, Kim Jong-un da, ja, nach dem Mund reden, sondern er wird seine Regierung vertreten. Das ist ein Botschafter, das ist ein Gesandter. Und nun lesen wir hier, Johannes war ein Botschafter Gottes. Johannes war ein Gesandter Gottes. Und warum war er das? Um Zeugnis zu geben und von dem Licht zu zeugen und die Menschen aufzurufen zum Glauben. Und da ließ er sich nicht beeinflussen. Da ließ er sich nicht aus der Bahn bringen. Ja? Und diese drei Dinge, er kam, um vom Licht zu zeugen, er kam, um die Ankunft des Herrn zu bezeugen, die bevorstehende Ankunft des Herrn, und er kam, um Israel damals aufzurufen zur Buße und an den Herrn Jesus Christus, den kommenden Messias, zu glauben. Nun, du bist ein Gesandter. Du hast Jesus Christus kennengelernt, du hast ihn in deinem Leben aufgenommen, du hast den Heiligen Geist empfangen und jetzt bist du, jetzt sind wir eigentlich das in Christus Jesus, was Johannes war. Und wir haben die gleichen Aufgaben. Ja, wir haben die gleichen Aufgaben, die gleichen drei Aufgaben. Erstens, Zeugnis zu geben von dem Licht. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle anschreien müssen, alle predigen müssen, was weiß ich, den Leuten da die Bibelverse um die Backen fegen müssen. Nein, dass wir einfach Licht sind. Licht sein. Einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht, wandelt als Kinder des Lichtes, sagt der Epheserbrief. Indem du als ein Kind des Lichtes lebst, bist du schon Zeugnis von dem Licht. Verkündest du eigentlich schon das Evangelium? Oder ich habe das heute Morgen im Zug gelesen, man könnte sagen Zufall, aber mich hat das dann sehr getroffen, ich habe gedacht, das passt noch. Da heißt es im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 15 am Schluss und 16 am Anfang, ihr scheint wie Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens. Boah, finde ich ganz toll. Ihr als Licht, in dem der Geist Gottes wohnt, stellst du schon in deiner Persönlichkeit das Wort Gottes dar. Wenn du so lebst, wie es die Bibel sagt, ja, wenn wir als Kinder des Lichtes leben. Also das ist einmal unsere Aufgabe. Dann, zweitens ist es unsere Aufgabe, auf die Wiederkunft des Herrn hinzuweisen. Also ich höre das immer wieder, wir kommen ja relativ viel rum. Und das wird überall beklagt. Also ich habe jetzt eine Reise gehabt durch Norddeutschland bis oben an die Nordsee und dann sind wir noch nach Holland und so. Und immer und überall sagen uns die Leute, das hören wir nicht mehr. Offenbarung ist bei uns kein Thema. Israel ist bei uns überhaupt kein Thema. Über Corona, da haben sie sich den Mund fusselig geredet. Alle. Und jetzt ist Israel in größter Bedrängnis. Und viele Gemeinden, nicht alle, gar nicht, ja, aber viele Gemeinden, die schweigen einfach, die haben da gar nichts zu sagen. Oder im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Ich hatte kürzlich ja ein Gespräch mit Johannes Pflaum, ein begabter Verkündiger in Deutschland, und der hat gesagt, Norbert, also eigentlich, wenn man das jetzt so hochrechnen würde, im Durchschnitt, ja, spricht jedes Kapitel des Neuen Testamentes, über Prophetie, beziehungsweise Israel, beziehungsweise Wiederkunft Jesu. Im Durchschnitt. Ja, manche Abschnitte tun es eben mehr, manche weniger, aber wenn man jetzt den Durchschnitt nimmt, dann könnte man sagen, jedes Kapitel des Neuen Testaments. Ja, muss doch ein Thema sein in unserer Gemeinde. Ja, und auch für mich persönlich, dass ich das lerne, dass ich mich damit beschäftige, auch wenn ich vieles nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Manchmal sage ich das auch dem Herrn. Sag ich, ja, deine Heilsgeschichte, dein Ratschluss, also Entschuldigung, aber verstehe ich nicht alles. Wo gehört denn jetzt was hin? Was ist erfüllt, was ist noch nicht erfüllt? Ja, was bedeutet dieses, was bedeutet jenes? Was ist der Stellenwert Israels, der Nationen, der Gemeinde und so weiter und so fort? Da gibt es viele Dinge. Ja, wie ist das denn jetzt wirklich mit der Entrückung und so, ja? Da gibt es viele, viele Fragen. Aber es ist ein großer Segen, wenn man sich damit befasst. Und drittens, zum Glauben aufrufen. Wir sind berufen zu rufen. Und das sagt ja der Apostel Paulus auch im Römerbrief Kapitel 10, ja, Vers 14. Wie sollen sie denn glauben, wenn ihnen nicht gepredigt wird? Also das gehört natürlich auch dazu. Wir müssen dann schon auch mal das Wort Gottes weitergeben. Ne? Das muss jetzt keine Predigt sein. Aber da kommt vielleicht einer, der Bofrostmann oder was. Ja, wir wissen, was Bofrost ist. Ja. Und dann gibt man vielleicht ein Traktat oder man sagt mal einen Satz. Es bewegt ihn vielleicht oder auch nicht. Und dann kann man ihm mal was geben. Der kommt ja immer wieder. Ne? Die netten Leute, die wollen ja auch verdienen. Und da kann man Zeugnis sein. Ja, also das Wort verkündigen. Das ist es, 2. Korinther 5, 20. Das redet Paulus zwar zunächst von sich und von seinen Mitarbeitern, aber wir dürfen das natürlich auch rübernehmen auf unser Leben, wenn er sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Statt, dass Jesus Christus selber auf dieser Erde wäre, in Jerusalem im Tempel und das Evangelium verkündigen würde, wie er es damals vor 2000 Jahren getan hat, ist er ja nicht mehr da, er ist im Himmel, aber er wohnt in unseren Herzen. Und jetzt sind wir seine Stellvertreter. Stellt euch das mal vor, diese hohe Berufung. Da kriegt man schon was Ehrfurcht, nicht wahr? Diese hohe Berufung. So sind wir nun Botschafter, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt. Und wir rufen der Welt zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Auch heute Morgen, das war auch im Zug, ich habe den Philipperbrief durchlesen können. Ich hatte ja schön Zeit, schönen Kaffee da, Gipfeli, ja, Bibel auf. Ja, habe ich sogar Schuhe ausgezogen, Beine hoch, hat keiner gesehen. habe ich den Philipperbrief durchgelesen. Ja, und da steht im Philipperbrief, und das hat mir wirklich was zu sagen gehabt, da heißt es einmal, es kommt 7 oder 8 Mal vor, dass wir Teilnehmer sein sollen am Evangelium, ja, dass wir das Evangelium verteidigen und bestätigen sollen, dass wir das Evangelium fördern sollen, dass wir das Wort Gottes reden sollen ohne Furcht, aber in Liebe, das ist ganz wichtig, nicht richtend, ne? Ohne Furcht, es braucht Bekennermut, aber in Liebe, dass wir würdig dem Evangelium gegenüber wandeln sollen und dass wir mitkämpfen sollen für das Evangelium und für den Glauben des Evangeliums. Also, das ist also unsere Stellung. Wir sind Gesandte, wir sind Botschafter hin auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Es gibt heute keinen Johannes den Täufer mehr. Es gibt keinen Jesus buchstäblich jetzt physisch auf dieser Erde. Dafür sind wir da. Ja, und darum wohnt er in unserem Leben. Und es ist interessant, dass der Johannes im Johannesevangelium ist eigentlich weniger davon die Rede, dass betont wird, das ist Johannes der Täufer, sondern das ist interessant, diese verschiedenartigen Evangelium, das ist im Evangelium nach Johannes, der legt immer wieder Wert darauf zu sagen, dass Johannes Zeugnis gab, dass er zum Zeugnis gekommen ist. Ja, was hat er bezeugt? Er hat viele Dinge bezeugt, da können wir gar nicht jetzt drauf eingehen, aber zwei Dinge, die mir groß geworden sind. Erstens, er bezeugte das Lamm Gottes für die ganze Welt. Zweimal im Johannesevangelium Kapitel 1 bezeugt er, dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist. Er sieht Jesus kommen und er weist darauf hin und er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Also, das müssen wir mal vorstellen. Eigentlich ist jeder Mensch schon erlöst. Denn Jesus hat alle Sünden der ganzen Welt weggetragen, beziehungsweise getragen. Er hat das All versöhnt mit Gott. Also das ganze Weltall, die ganze Erde ist versöhnt mit Gott. Der Mensch muss es nur noch annehmen, für sich in Anspruch nehmen, im Glauben. Sonst hat er leider keinen Teil daran. Aber es ist schon geschehen. Da muss gar keiner mehr kommen und sagen, ja Mensch, muss ich da nicht noch erst noch das machen und dies machen und dann muss ich doch noch viel mehr das machen und dann muss ich das aufhören und das dürfte ich eigentlich auch nicht mehr machen oder so. Nein, es ist alles schon da. Es ist alles schon da. Er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ein Wort. Epheser 1,7, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Was ist der größte Besitz? Der größte Besitz, den ein Mensch haben kann, besitzen kann, ist die Gnade. Natürlich ist Geld auch wichtig, ja, nicht unwichtig. Aber der größte Besitz ist die Gnade. Da hast du alles. Erlösung, Vergebung, nach dem Reichtum seiner Gnade, der ganze Himmel gehört dir, der ganze Himmel, die ganze Zukunft. Das ewige Leben. Ja, geh doch mal rum, frag mal die Menschen auf der Straße, vielleicht nicht alle, aber die meisten, was würdest du geben, um ewig leben zu können? Ja, die tun ja alles. Ja, der Milliardär würde sagen, da gebe ich 2 Milliarden für. Wenn ich ewig leben darf, immer weiterleben darf. Ja? Manche lassen sich ja einfrieren und meinen, dass sie dann irgendwann da aufgetaut werden und dann weiterleben können. Ja, ist natürlich ein Hokuspokus. Aber die geben alles, die würden alles dafür tun. Und da sagt uns die Bibel, der Reichtum der Gnade Gottes schenkt dir das. Brauchst nur annehmen. Herrliche Botschaft. Und er verkündigte den damals bekannten ganzen Ratschluss. Es heißt einfach hier in Lukas 3, 18, indem er nun auch mit vielen anderen Worten ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft. Ihr Lieben, wir sind Botschafter des Guten. Er verkündigte ihnen gute Botschaft. Ja, das ist es ja, in einer Welt schlechter Nachrichten ist das Evangelium die gute Botschaft. Also man traut sich ja das Radio oder Fernsehen oder was schon gar nicht mehr anzumachen, weil man hört ja nur noch schlechte Botschaften. Ja? Ganz Europa ist am Kippen, die ganze Welt ist am Wackeln, Nahe Osten. Da ist die einzige gute Botschaft das Wort Gottes. Zweitens, ich bin sehr beeindruckt von der Glaubenshaltung und Einstellung des Johannes des Täufers. Es heißt in Johannes 3, 27, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann gar nichts empfangen, wenn es ihm nicht aus dem Himmel gegeben ist. Also der Mensch hat nichts zu bringen vor Gott. Er hat nichts zu bringen. Kann sich das Leben nicht verdienen. Er hat keine Chance. Er kann nur empfangen, wie ein Bettler. Aber der Mensch meint ja immer, Ausreden haben zu müssen und selbst noch irgendwie was zu schaffen. Ja? Da fragt der Lehrer zum Beispiel in der Schule die Klasse, wer hat dich geschaffen? Und dann meldet sich ein Junge und antwortet, der liebe Gott, aber nur so groß, zeigt er die Größe an von einem neugeborenen Baby. Und dann sagt er, fügt hinzu, das andere bin ich von selbst geworden. Ja, so ist der Mensch. Ja, da ist schon Gott. Aber ich habe doch auch viel gemacht. Nein. Und der Johannes hat das erkannt. Und das ist wesentlich, ihr Lieben, auch für mein Leben, dass wir das wissen, ob das für unser Dienst ist, ob das für unsere Familie ist. Ja, ob das unser Beruf ist, was weiß ich. Aber wenn wir diese Glaubenshaltung haben und dieses Wissen und damit leben, ich kann ja nur empfangen, aber das tue ich. Ja. Ich bin nichts aus mir selber. Aber der Herr ist mir alles. Und ich meine, ich bin jetzt an Auge operiert worden. Ja, dass es das heute gibt, diese Möglichkeit. Das ist für mich ein Wunder. Da brauche ich nicht nur, ja, Wunder, du bist wieder sehend. Ich kam mir auch vor wie Bartholomäus, ja, auf dem rechten Auge, der auf einmal wieder gut sieht. Durch einen chirurgischen Eingriff. Wenn Menschen am Herzen operiert werden oder was weiß ich alles, ja, das sind doch auch Dinge, die Gott gegeben hat. Wir sagen immer, das haben wir erfunden. Nein, wir können nicht erfinden, wir können nur finden. Wir können nicht erfinden, wir können nur finden. Was Gott schon lange gegeben hat, das dürfen wir dann irgendwann mal entdecken. Durch Studium natürlich, Nobelpreisträger, was weiß ich, Physiker und so weiter und so fort. Ja, Techniker, Ingenieure, wir dürfen das dann auch anwenden. Aber es kommt alles von Gott. Woher kommen all die Rezepte? Frage ich mich immer wieder. Wenn meine Frau da kocht und wenn sie was Neues ausprobiert, ne? Oder backt. Ja, woher weiß der Mensch das alles, dass das zu dem gehört und so? Ist alles von Gott gegeben. Also die Bibel sagt im Psalm 94, 10, er, der Erkenntnis lehrt den Menschen. Also alle Erkenntnis für alle Dinge kommt von Gott. Und er wird auch für unser Leben sorgen. Weiterhin für unser Leben sorgen. Und darum sagt die Bibel im 1. Korinther 4, 7, was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Nehmen wir doch oder versuchen wir das, diese demütige Stellung einzunehmen innerhalb der Gemeinde Jesu vor Gott. Und das ist eine Ermahnung, das ist aber auch ein Trost, denn ich weiß ja, wenn ich nur empfangen kann, ja gut, dann ist Gott aber auch der für mein ganzes Leben sorgt. Ja? Wo habe ich das gelesen? Auch heute Morgen im Zug, ja, das war ja Philipper 4, Vers 19, glaube ich, war es. Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er gibt dir nicht alles, aber alles, was nötig ist, das gibt er uns dann schon. Drittens, also der Johannes hat das erkannt, ich kann nichts empfangen, ich kann nichts von mir selber aus, ich kann nur empfangen, Entschuldigung. Und das Dritte, was dieser Mann gelebt hat, das ist, er stellt die Größe Jesu über sich. Das finde ich auch so toll. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, Matthäus 3, 11. Der nach mir kommt, aber ist stärker als ich, den die Sandalen zu tragen, ich nicht wert bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und dann kamen sie und sagten, bist du der Christus? Und sagte, ich bin nicht der Christus. Ich bin nur das Zeugnis für ihn. Ich möchte von dem Licht zeugen. Ich bin nur vor ihm hergesandt. Da stellt man immer wieder fest, und die Bibel, die prophezeit das ja auch für die Endzeit, und das ging eigentlich durch alle Zeiten hindurch, dass es immer wieder falsche Christusse gibt, falsche Propheten und Lügenprediger. Johannes war da ganz anders. Johannes hat genau das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, ich bin nicht der Christus. Es gibt heute Leute, die tanzen auf der Bühne rum, Verkündiger, ja, und preisen da ihre Wunder und Zeichen, die sie tun können. Johannes hat kein Zeichen getan. Johannes hat kein Wunder getan. Nicht ein Wunder. Kommen wir noch drauf. Ja? Und trotzdem war er der Größte. Also das ist es, worum es geht. Ich würde sagen, nur wer im Schatten Jesu steht, wird zu einem großen Licht. Sie sahen niemanden als Jesus allein. Das darf auch unser Gebet werden. Herr, schenk doch, dass mein Leben dich repräsentiert. Dass ich ein Hinweis bin auf dich durch eine liebe Gesinnung. Ja, seid gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Oder Paulus sagt, seid gesinnt, wie auch ich gesinnt bin. Eine Gesinnung der Liebe. Eine Gesinnung der Hilfsbereitschaft. Überall kann man das zeigen. Und immer wieder versuchen, weist auf Jesus hin. Die größten Männer und Frauen, ich lese gerade das dritte Band der Biografie von Michael Kotsch über die Helden des Glaubens, da gibt es drei Bände drüber und jetzt bin ich gerade beim dritten Band. Aber man kann durch diese ganzen Bände, da gibt es so viele Biografien über Menschen, über Frauen und Männer, die Großes bewirkt haben durch ihren Glauben an Jesus Christus. Aber man sieht durch die Kirchengeschichte hindurch, die waren alle von der Größe Jesu beherrscht. Und ich glaube, darum waren die auch so gebraucht. Weil die so beherrscht waren von der Größe des Herrn Jesus Christus. Zum Beispiel Zum Beispiel Martin Luther, darf ich Ihnen das vorlesen? Also Martin Luther war ja auch so einer, ne? Man kann ja sagen über ihn, was man will, er war ein Haudegen, jawohl. Aber der Gott hat ihn gebraucht, ne, für die Reformation. Aber der war so überzeugt von seiner Nichtigkeit. Und da schrieb er einmal, dauert etwas, ja, ich darf Ihnen das lesen, bitte, ja. Bin ein Bettler. Mir ist es bisher viel zu selten wirklich gelungen, zu glauben, zu leben, zu lieben, wie Christen das sollen. Ich wurde bisher allzu häufig niedergerungen von Lüsten und Lasten und Lastern, die mich überrollen. Ich bin, was ich bin, und ich bleib, was ich bleib, ein Enttäuscher, Entglücker, Versager. Und wenn ich auch noch so fromm rede und schreib, bin ein Bettler. Und die Lebensbilanz ist mager. Oft habe ich gedacht, vergiss Gott, streich besser die Segel. Du hast nichts, du bist nichts, du wirst nichts. Du bist blank und pleite. Habe finster gedacht. Komm, gib auf. Du brichst jede Regel. Verkriech dich, versteck dich. Mach Schluss und such einfach das Weite. Ich bin, was ich bin und ich bleib, was ich bleib, ein Enttäuscher, Entglücker, Versager. Und wenn ich auch noch so fromm rede und schreib, bin ein Bettler und die Lebensbilanz ist mager. Ich weiß es doch längst, ohne ihn bin ich hier verloren. Ein Christ ohne Christus ist bestenfalls frommes Theater. Ja, ich weiß es längst, grad für mich ist Christus geboren. Ich halte an ihm mich ganz fest und er schleppt mich zum Vater. Ich bin, was ich bin. Und ich bleib, wo ich bleib, beim Versöhner, Beglücker und Entschuldner. Martin Luther. Und er sagt zum Vater, der gehört jetzt zu uns, ist ein Bettler, doch dein Kind ist er und mein Bruder. Ist doch irgendwie ermutigend, oder? Das ist ein Aufsteller, ne? Finde ich. Also für mich war das ein Aufsteller. Wenn man auf sich selber blickt und an sich runterschaut, da hat man doch nichts. Wenn der Herr uns nicht durchtragen würde. Wir bringen es zu nichts. Aber wir können mit der Gerechtigkeit, die Jesus uns erworben hat, zu ihm kommen und sind akzeptiert. Der ganze Reichtum unseres Lebens. Alles ist er, alles ist er. Und das sollen oder dürfen und möchten wir doch auch verkündigen. Und da erinnere ich mich auch an diesen berühmten Maler Michelangelo, ja, ist ja bekannt, der italienische große Maler, und der soll ja wirklich auch gläubig gewesen sein an Jesus Christus. Und dann hat er das Gemälde gemalt, das Heilige Abendmahl. Und da war sein Wunsch war, Jesus beim Heiligen Abendmahl so darzustellen, dass alle Blicke automatisch auf ihn fallen. Es sollte nichts anderes gesehen werden als zuerst und in der Hauptsache Jesus Christus. Und da hat er aber irgendwo da in diesem Bild hat er auch ein kleines Schifflein gemalt. Und dann wurde das Bild, dieses Gemälde wurde ausgestellt. Und dann kamen die Besucher, Besucherströme. Und dann hat Michelangelo gesehen, dass die alle zu dem Schiff gucken. Und die haben das, weil er das so schön gemalt hat, so irgendwie besonders und so. Und dann haben die gestaunt, diese Kunstwertigkeit und diese künstlerische Gabe, gerade auch dieses Schiff und so. Und als die alle weg waren, hat der Michelangelo einen Pinsel genommen und das übermalt. Und dann hat er gesagt, niemand soll je wieder in meinem Bild auf etwas anderes seine Bewunderung richten als auf Jesus. Ja, möchte ich auch lernen. Viertens, jetzt wissen wir, wo wir sind. Hm? Er wird groß sein vor dem Herrn. Das wurde bei seiner Geburt schon gesagt. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt war. Erfüllt sein. Und die Hand des Herrn war mit ihm, heißt es an anderer Stelle. Und er wuchs und er stärkte in Gott, heißt es wiederum anderswo. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Da habe ich mir gedacht, okay, groß sein vor dem Herrn, nicht vor dem Menschen. Das wollen wir ja, ne? Groß sein vielleicht vor unserem Chef. Groß sein, was weiß ich, vor irgendeinem Politiker. Vielleicht auch mal auf der Bühne stehen. Uns irgendwie einschmeicheln oder etwas darstellen. Wir wollen doch auch was darstellen. Muss ja auch nicht immer verkehrt sein. Ja? Wir dürfen ja auch Karriere machen als Kinder Gottes, oder? In dieser Welt. Das ist ja nicht verboten. Es braucht überall Kinder Gottes, auch in hochrangigen Stellungen. Das ist herrlich. Aber groß sein vor dem Herrn, das ist es. Darauf kommt es an. Das stellt jede irdische Karriere in den Schatten. Wenn du groß bist vor dem Herrn, brauchst du eigentlich gar nichts anderes mehr. Aber wir sind oft größer in unseren eigenen Augen oder vielleicht vor dem Menschen als vor dem Herrn. Ja? Ich meine, Cäsar. Das war ein großer Kerl. Ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wie groß er war, aber ich meine jetzt politisch. Römische Weltherrscher. Kaiser Augustus. Zur Zeit Jesu. Die werden gar nicht erwähnt. Herodes. Da heißt es später lapidar, der ist gestorben, weg, war er. Über Johannes heißt es, er wird groß sein vor dem Herrn. Da gibt es in dieser Welt, es gibt Sternchen, Stars und Superstars. Und alle groß vor Menschen. Die füllen die Seele und die Hallen und die Kinos und die Leinwände, was weiß ich nicht alles, ja. Oder Zuschauertribünen. Aber die kommen und gehen. Johannes aber war groß vor dem Herrn und er ist in der Bibel verewigt. Jesus rühmte Johannes und sagt, was seid ihr gekommen zu suchen, zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, mehr als einen Prophet. Und später sagt er, der größte unter allen Propheten ist Johannes. Aber der Kleinste im Reich Gottes wird größer sein als er. Stellt euch das mal vor. Weil Johannes gehörte noch zum alten Bund. Ja? Und alle jetzt im neuen Bund gehören eben zum neuen Bund und sind eigentlich in Christus, haben sie noch mehr. Unwahrscheinlich. Groß sein vor dem Herrn. Das heißt, da gibt es diesen bekannten Spruch, die Herren dieser Welt gehen, aber Jesus Christus kommt. Fünftens, das ist, ja, da muss ich da wirklich auch an meine Brust schlagen, der Mann war kompromisslos in seinem Tun. Wir können wirklich viel von ihm lernen. Wenn wir Botschafter sein wollen für Jesus, für seine zweite Ankunft, gerade jetzt in der Zeit, in der wir stehen. Also das ist ja Tohuwabohu überall, ja, geistlich, ethisch, moralisch, wirtschaftlich, kriegerische Auseinandersetzung, wie du gesagt hast, Florian. Also es ist ja, die Welt steht Kopf. Und da war der Mann ganz klar. Also wir lesen das so einfach, da war nicht einfach. Markus 6, 17, 18, Entschuldigung, ich muss was trinken. Er, Herodes, hatte nämlich hingesandt und Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Bumm. Boah. Ob ich das auch gesagt hätte? Ich glaube, ich hätte mich versteckt da irgendwo hinterm Ofen. Der Mann geht zu dem höchsten Regierenden im jüdischen Volk und wirft ihm das Knallhart an den Kopf. Das ist nicht richtig, was du machst. Und das hat ihm buchstäblich den Kopf gekostet. Das hat ihn den Kopf gekostet. Wisst ihr, ihr kennt den Begriff Protestanten? Ja, klar, kommt auf der Reformation, ne? Reformierte Protestanten. Wisst ihr, wie das Wort Protestanten gekommen ist, wie es dazu gekommen ist? Das hieß ja vorher die Reformierten oder die Lutheraner, nannte man das. Da gab es dann in Speyer einen Kaiser, das war Kaiser Karl V. Und der wollte das Blatt der Reformation wieder wenden und er hatte die größte Schar der damaligen Fürsten hinter sich gebracht. Und dann hat er praktisch ein Gesetz rausgegeben oder rausgeben wollen, dass man die Evangelischen, die Reformierten und die täuferische Lehre, dass man das alles umkippt. Und dass alle wieder zurück müssen in den Katholizismus. Und da haben die meisten mitgemacht. Aber da gab es 6 Fürsten, evangelische Fürsten und 14 Reichsstädte, die haben unter großem Risiko damals, so habe ich selber gelesen, unter großem Risiko sind die dagegen aufgestanden und haben dagegen protestiert. Und haben sogar dem Kaiser gedroht, wenn du das machst, dann helfen wir dir nicht gegen die Türken, wenn die kommen. Und so. Und dann zum Schluss hat die Reformation gesiegt. So entstand der Begriff Protestanten, Protestantismus, ja, aus dieser Reformation heraus. Und Johannes war ein Protestant, ne, kann man sagen. Der hat dem Herodes gegenüber protestiert. Wie sieht das bei uns aus? Kennen Sie das neue Alphabet? Es heißt ja nicht mehr A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Das neue moderne Alphabet jetzt heißt LGBTQ+. Und da habe ich gelesen, die Synode der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau proklamiert, ich zitiere, wir glauben heute, Homosexualität, Bisexualität, Trans- und Intersexualität, bonbinäre und queere Lebensformen sind Teil der Schöpfung. So. Ne? Ja, sind sie nicht. Ich meine, da müssen wir nur in die Bibel gucken. Gott schuf einen Mann und eine Frau. Das ist Teil der Schöpfung. Alles andere hat dann leider die Sünde hineingebracht. Ja? Und wir wollen ja jetzt auch nicht über andere da richten und urteilen, an unsere eigene Brust schlagen. Aber ich frage mich doch, wie hätte wohl Johannes der Täufer da reagiert? Ne? Wenn der so sputig war da und dem Herodes das dahin präsentiert. Der hat nicht mitgemacht im damaligen Mainstream. Hat er sich dagegen gestellt. Das war ja gang und gäbe im Römischen Reich. Also wir sind nicht aufgerufen zu rebellieren oder irgendwie gefühllos, hart auf die Leute einzudreschen, so dass sie vor dem Evangelium weglaufen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollen scheinen als Kinder des Lichts und das Wort Gottes darstellen in Liebe. Aber wir müssen doch auch irgendwie, sind wir doch auch gefordert, Stellung zu beziehen. Und da denke ich auch an Israel jetzt. Tut mir leid, also da müssen wir doch was sagen. Ich habe schon überlegt, wisst ihr das? Also das sage ich euch jetzt. Ich bin gestern mit dem Fahrrad gefahren und da komme ich da durch einen Ort Richtung Dübendorf wieder. Auzelk heißt das, Auzelk, ich weiß nicht, ob du das kennst, Zürich, ist vor Stettbach, glaube ich. Ne? Und da wohnen viele Ausländer und so und dann sehe ich da in einem Fenster eine wirklich riesengroße palästinensische Fahne. Ja, und dann habe ich mir einen Moment überlegt, du, also da muss man doch mal fragen, ob die das überhaupt dürfen, ob das nicht Provokation ist. Denn ich weiß, es gab mal Leute, die haben, zumindest in Deutschland war das so, die haben jüdische Fahnen, israelische Fahnen aufgehängt, dass die Polizei gekommen hat, gesagt, die müssen sie wegholen, das ist eine Provokation. Ja, ist doch schlimm. Wir müssen Stellung beziehen. Nicht gegen die Palästinenser sein. Das sind Menschen, die brauchen Jesus. Die armen Zivilisten sowieso, die da auf der Flucht sind. Diese armen Menschen sind grauenhaft. Und die Hamas, ja, die ist verblendet oder verführt. Die brauchen auch Jesus. Israel selber braucht Jesus. Aber wir müssen doch auch als Gemeinde Jesu, wir sollten für dieses Volk beten, vielleicht mal eine extra halbe Stunde einsetzen, ja, um für die Situation jetzt zu beten. Stellen Sie sich mal vor, die Situation jetzt der Geisel da unten irgendwo in den Höhlen da. Also ich glaube, ich würde wahnsinnig. Ständig den Tod vor Augen, grausamen Tod vor Augen. Und dann laufen die Leute und Christen, die laufen wieder auf die Straße und demonstrieren pro-palästinensisch und stellen Israel an den Pranger. Ja, was sollen die denn machen? Sie wären ja nie so weit gekommen, wären sie nicht angegriffen worden. Okay, hören wir damit auf. Aber wir wollen auch da Bekenner sein. Sechstens, sein Leiden. Da heißt es, als aber Johannes im Gefängnis war und die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger zu Jesus und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht, Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige können gehen und so, Tote werden auferweckt und so weiter und so fort, Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt. Also er sagt, auch wenn du dein Leben hinten und vorne nicht mehr verstehst, glückselig bist du, wenn du im Glauben bleibst und keinen Anstoß nimmst. Gott nicht in Frage stellst oder anklagst. Ja? Ich sage ihm das auch manchmal, Herr, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich in der Sache nicht, aber ich weiß, du machst alles richtig. Auch wenn ich es nicht verstehe. Und du hast einen Plan und du kommst auch zum Ziel und das wird auch gelingen. Warum kam der Zweifel bei Johannes dem Täufer? Er hat doch selber verkündigt, das ist das Lamm Gottes. Sieh, das Lamm Gottes. Er hat doch gesagt, da kommt der Messias, der ist größer als ich. Der wird in Geist und Feuer taufen. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen zu lösen und so weiter und so fort. Hat er doch verkündigt, war doch seine Botschaft. Und jetzt hockt er da im Gefängnis und zweifelt. Aber er hat nicht angeklagt. Er hatte eine andere Vorstellung wahrscheinlich von Jesus. Er hat gedacht, er muss doch als König auftreten. Der muss doch die Römer jetzt aus dem Land jagen. Der muss doch jetzt Geist und Feuer vom Himmel fallen lassen und endlich das Reich Gottes bringen. Und da merkt er, es passiert ja alles, ich hocke jetzt hier im Gefängnis, was soll das denn? Und ich stehe hier kurz vor dem Todesurteil. Gottes Zeitrechnung ist einfach eine andere. Johannes wurde erst nach seinem Tod dann erhoben, ne? Wisst ihr, viele in der Gemeinde verstehen das nicht, aber das ist die Verheißung des Neuen Testamentes für Gemeinde Jesu. Leiden. Leiden. Das ist eine gegebene Verheißung. Gemeinde muss durch große, große Nöte, und wer das nicht berücksichtigt von der Bibel her, wer vom Neuen Testament her meint, es muss doch immer alles gut gehen, ich bin doch Christ, ich muss doch genug Geld haben, ich muss immer gesund sein, und wenn ich mal krank gehen soll, die Ältesten beten, wird bumm, bin ich wieder gesund und so. Ja, ich habe auch immer Arbeit. Ich bin ja Christ, auf Folge 7. Nein. Gerade die neutestamentliche Gemeinde Jesu ist unsagbares Leid verheißen. Aber wohl dem, der dann überwindet und im Glauben bleibt, keinen Anstoß nimmt an dem Herrn und als Sieger hervorgeht. Wissen Sie, da kann man schon sagen, Herr, warum hilfst du mir nicht? Herr, warum hänge ich hier in diesem Loch und komme nicht raus? Ich bete doch jetzt schon so lange. Ich höre das manchmal, jetzt bete ich schon so lange und statt es besser wird, wird es ja schlimmer. Ist ja noch schlimmer geworden. Ist ja noch was dazugekommen. Statt weggegangen. Hoppala. Warum stecke ich fest? Warum lässt du das zu? Warum gibt es so viel Not der Christen, zum Beispiel in Nordkorea? Warum jetzt die Situation im Gazastreifen, die armen Palästinenser, die da fliehen, oder ja auch die Israeliten in ihrer Not, die täglich mit Tausenden von Raketen beschossen werden auf die Zivilbevölkerung. Immer in Angst leben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat sogar Jesus gesagt. Wohl dem, der keinen Anstoß nimmt. Das ist eben das Wort. Das ist Neutestament. Römer 8, 18. Und da kommen wir schnell zum letzten Punkt. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind. So schwer sie sind nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Das ist es, das Happy End kommt. Darum haben wir ja die Geschichte von Hiob in der Bibel. Ne? Warum hat Gott hier in die Bibel? Ja, da zeigt er uns genau, guckt mal Leute, ich habe bis Kapitel, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich sage jetzt mal auswendig, bis Kapitel 30 habe ich überhaupt nicht geredet. Hat nur Hiob geredet und seine drei Freunde. Ja? So als wäre ich gar nicht da. Und auf einmal kam. Und dann ging es aber los. Ja? Und dann wurde der Hiob wiederhergestellt. So geht das auch im Leben der Gemeinde Jesu. Wohl dem, der keinen Anstoß nimmt. Wisst ihr, wer mir da ein großes Beispiel ist? Und von dem soll ich euch liebe Grüße bestellen. Elia Maurice. Der ist ja nächste Woche hier, habe ich gehört. Ne? Elia Maurice. Also das ist ein Bruder. Wenn du den fragst, der ist schon durch so viele Krisen und Krankheiten gegangen und seine Frau auch. Ne, und dann sagt er mir, ja, es ist schon schwer, ist schon schwer, aber der Herr ist gut, der Herr ist gut. Das ist immer seine Antwort. Ne? Und dann, ja, jetzt ist ja, hier muss man da mit den Augen und da musste gelasert werden und dann hat sie da wieder mit der Hüfte gehabt und einen schlimmen Ausschlag. Aber der Herr ist gut, der Herr ist gut. Habe ich Kontakt gehabt, da konnte ich evangelisieren und so. Jetzt habe ich ihn gefragt, jetzt war der gestern, stell dir mal vor, der hat Urlaub in Ägypten. Einen schönen Ferienort. Jetzt kam der, jetzt musste der, weil da ist organisatorisch, passiert eben in unserem Missionswerk auch, organisatorisch ist da was verkehrt gelaufen. Da hat man was nicht beachtet und auf jeden Fall ist er in Urlaub, hat aber einen wichtigen Dienst in der GBSM gehabt. Jetzt musste der aus dem Urlaub in Ägypten zurück für einen Tag GBSM bei uns und ist heute wieder zurückgeflogen. Da dachte ich, Mensch, Elia. Die ganzen Kosten und ach, ich habe einen billigen Flug gekriegt für 200 und noch was, und so weiß gar nicht, wie das ging. Und ist gar nicht so schlimm, weil ich hatte da Sitznachbarn und die kamen aus Olten und die konnte ich so gut reden über Jesus. Ach, oh, das war doch so schön. Gott ist gut, Gott ist gut. Und dann sage ich, ja, wie gefällt es euch denn da in dem Ferienort, wo ihr jetzt seid? Ach, sagt er, schlimm. Das Hotel ist nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Ich habe für meine Ingeborg gedacht, die Busparterre habe ich auch so gebucht, weil die hat einen Rollator. Ja, und was kriegen wir? Ein Zimmer im dritten Stock. Ja, dann der Lift ist kaputt. Jetzt muss meine Frau mit dem Dings, muss stöcken und so, muss die da mühselig die Treppen steigen. Der Strand ist 500 Meter entfernt und dann hat er einen steilen Abhang, da kommt die überhaupt gar nicht richtig hin. Ja. Aber der Herr ist gut, der Herr ist gut. Ich hab dann Kontakt gekriegt und da konnte ich, und dann habe ich einen Gläubigen kennen und jetzt entsteht da ein Hauskreis, wunderbar. Elia, du bist doch ein herrliches Vorbild. Ich hätte da aber mit protestiert und Geld zurück und was weiß ich, E-Mail geschickt und so, ja. Aber er, der Herr ist gut, der Herr ist gut. Gut, wir machen jetzt auch gut. Letzte, siebte Punkt. Der Johannes, das hatte ich am Anfang erwähnt, ich habe gesagt, wir kommen darauf zurück. Johannes tat keine Zeichen, aber alles, was dieser gesagt hat, war wahr. Das war alles. Johannes 10, 41, 42, und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes tat zwar kein Zeichen, nicht ein Wunder. Alles aber, was Johannes von diesem gesagt hat, war wahr. Und viele glaubten dort an ihn. Nicht durch Zeichen und Wunder, sondern dass Johannes die Wahrheit repräsentiert hat. Dadurch kamen viele zum Glauben an Jesus Christus. Er hat also keine Wunder getan. Nicht ein Wunder. Und das ist ein schönes Bild für die Gemeinde, denn die Gemeinde tut auch keine Wunder mehr. Heute in dem Sinne, Gott kann immer und zu jeder Zeit Wunder tun und das passiert auch. Ja? Aber es ist heute nicht, Gemeindezeitalter ist nicht das Zeitalter der Zeichen und Wunder, wie manche das eben meinen, ganz starke Charismatiker. Und da passiert aber nichts in Wirklichkeit. Da wird zwar immer gesagt, ja, das Bein ist wieder länger geworden und so. Wenn man da mal nachhakt, ja, wo ist das? Kann man mit dem Menschen sprechen? Darf man, das geht nicht und so. Ja? Da gibt es Leute, die haben geprüft. Es ist gar nicht wirklich was passiert. Emotionen schaukeln hoch. Ja? Wir leben nicht in der Zeit von Zeichen und Wundern, wir leben in der Zeit der Verkündigung des Wortes Gottes, der realen Darstellung des Wortes Gottes, des Evangeliums durch unser Leben. Und dann finden Menschen zum Glauben. Nicht, dass du hingehst und Toten auferweckst. Ich sag mal, das können vielleicht Zauberer auch noch. Ja? Oder können, in Anführungsstrichen jetzt natürlich. Aber das ist es nicht. Es geht um Folgendes. Johannes hat keine Wunder vollbracht, aber er hatte einen ganz starken Charakter. Johannes hat kein Wunder vollbracht, aber er hatte eine besondere Aufgabe, die er erfüllte. Johannes hat keine Wunder vollbracht, aber er war ein wunderbarer Hinweis auf Jesus Christus. Johannes hat keine Wunder vollbracht, aber er hatte einen tiefen und nachhaltigen Einfluss auf die Menschen, unter denen er lebte. Und Johannes hat keine Wunder vollbracht, aber er gewann das höchste Lob des Herrn. Und darum bin ich der Meinung, dass wir auch viel lernen können von ihm für unser Leben, für unsere Aufgabe, dass wir Darsteller sind, Verkündiger, Zeugnis sind im Blick auf die zweite Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Vielen Dank. Amen. Darf ich noch ein Gebet? Ja, liebevoller Vater, wir können viel lernen aus den Biografien der Menschen der Bibel. Hier auch von Johannes dem Täufer. Wie du diesen Mann berufen und gebraucht hast und wie er sich dir zur Verfügung stellte und sich gebrauchen ließ und ein so fantastisches, wunderbares Werkzeug war im Blick auf deine erste Ankunft damals als Heiland der Welt. Und obwohl er sein Leben tragisch endete, er ist in deiner Herrlichkeit. Und das ist das schlussendlich Wichtige. Gib uns die Gnade zu tragen und zu ertragen. Gib uns die Gnade, Botschafter, Beispiel in dieser Welt zu sein, als Lichter zu leuchten und so dein Evangelium durch unseren Wandel zu verkündigen. Herr, wir brauchen dich. Gib, dass wir klein von uns denken, aber groß von dir denken. Dass wir nicht auf uns weisen, sondern dass wir auf dich weisen. Und dass du gesehen, bekannt und erkannt wirst. Wir bitten dich auch für die Situation unten in den palästinensischen Gebieten, in Israel, in Südisrael besonders, aber auch im Norden. Herr, wache über dein Volk, komm als Retter für diese Welt, komm bitte bald. Maranatha. Amen. Amen.